auf diese Frage, ja, jeder hat doch ein bisschen ADHS, antworte ich, ja, das stimmt auch, das ist ein Spektrum. Also jeder ist mal unaufmerksam, jeder ist impulsiv oder so. Ja, ADHS und Ordnung ist eher für viele ein Reizthema, die betroffen sind. Aber für mich ist das ein so, so wichtiger Teil von einer Lebensumgebung, mit der man mit seinen Symptomen besser klarkommt. Irgendwie ist es nie so ganz richtig und ich habe einfach zu sehr versucht, mich anzupassen, weil ich mich einfach nicht schämen wollte, weil ich ja schon immer so gespürt habe, irgendwie bin ich ein bisschen anders als andere. Dann habe ich immer so an mir gezweifelt, bin ich halt das Problem, weil ich das ja so empfinde und andere haben das nicht so, also muss ich mich ja ändern.
Ja, ja.
Und als ich die Diagnose bekommen habe, hatte ich halt mehr das Gefühl, ich habe das und ich habe natürlich eine Verantwortung, meine Herausforderungen anzugehen, ja, aber es ist halt nicht dieses, ja, reiß dich halt ein bisschen zusammen und dann wird schon oder ja, genau, oder
was, wir immer hören,
was hast du denn eigentlich immer für ein Problem? So.
Ja.
Das, was ich anbiete, ist einfach Coaching, damit es sich wirklich verändert.
Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von der Ordnungswelt. Mein Name ist Verena und in diesem neuen Format werde ich verschiedene Personen interviewen, die in ihrem Leben direkt oder indirekt mit Ordnung zu tun hatten, es als Schlüssel gesehen haben, vielleicht vorher nie dran gedacht haben, dass ihr Erfolg oder auch Misserfolg mit Chaos und Ordnung zu tun hatte. Und in der ersten Folge heute werde ich Elena begrüßen. Elena hatte in ihrem Leben viele Hochs und Tiefs und eine Antwort hat sie tatsächlich in der Ordnung gefunden. Sie selbst hat eine ADHS-Diagnose bekommen vor einiger Zeit, darüber wird sie uns erzählen. Und heute ist sie sogar Ordnungsexpertin, obwohl sie gedacht hat, dass sie das niemals in den Griff kriegen würde, das Thema Ordnung. Ich freue mich also auf ein sehr intensives Gespräch mit sehr vielen persönlichen Einblicken und wir hoffen, dass ihr, dass du viel daraus mitnehmen kannst und vielleicht auch ableiten, was du für dein Leben ändern möchtest. So, jetzt mal gucken, dass wir auch gleich... Ich bin nämlich eigentlich immer auch jemand, der mit dem Bein oben sitzt.
Ja, ich auch. Weißt ich du? Auch immer Schneidersitz oder ich habe sowas zum Draufstellen. Und deswegen mache ich immer Beine überschlagen.
Ja, same.
Aber.
Dann herzlich willkommen, liebe Elena.
Ja, danke.
Hi.
Ich freue mich.
Du bist schon das zweite Mal quasi mit mir im Gespräch.
Ja.
Oder?
Das erste Mal war eine sehr gute Erfahrung, deswegen wollte ich wiederkommen.
Jetzt allerdings sind wir in der Ordnungswelt unterwegs. Das heißt, ich starte, und das habe ich gesagt, das mache ich wirklich, damit wir direkt in ein total tiefes Thema gehen. Ich starte mit einem kontroversen Statement und du kannst mal darauf antworten aus deiner Perspektive. Naja, ADHS ist ja auch so eine Modekrankheit heute, ne?
Ja, das höre ich oft. Da kriege ich so gleich ein bisschen Bluthochdruck.
Denk ich mir.
Aus eigener Erfahrung und eben, weil ich halt auch viele Leute um mich herum kenne, die jetzt gerade erst diagnostiziert wurden. Und ich finde es halt einfach sehr schön, dass mittlerweile so viele Leute diagnostiziert werden können und überhaupt darüber Bescheid wissen. Und deswegen, ja, es ist etwas, was auf alle Fälle zurzeit mehr Aufmerksamkeit hat, vor allem durch viele Prominente, die sich ja auch diagnostiziert haben lassen. Und ich bin aber total froh darüber, weil es im Endeffekt viel Leid auch verhindern kann und man... ja, endlich so eine Antwort auf viele Fragen hat, die man sich davor so gestellt hat. Und auf diese Frage, ja, jeder hat doch ein bisschen ADHS, antworte ich, ja, das stimmt auch, das ist ein Spektrum. Also jeder ist mal unaufmerksam, jeder ist impulsiv oder so. Aber es kommt einfach auf den Leidensdruck drauf an und auch in welcher Umgebung man lebt. Und deswegen in unserer Gesellschaft ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Leidensdruck empfindet, halt sehr viel höher, als wenn man jetzt vor 100 Jahren irgendwo auf einer Farm gelebt hat oder so. Deswegen finde ich es wichtig, dass es so in den Medien ist und ich freue mich da nur drüber und kann einfach nur sagen, nein, es ist keine Modeerscheinung, es ist tatsächlich bei vielen Menschen der Fall und das ist auch gut so, dass es jetzt anerkannt wird.
Ja, jetzt bin ich kein Profi, also du musst mich jetzt tatsächlich aufklären, wahrscheinlich wie viele Menschen da draußen auch. Vielleicht sind viele auch in diesem Spektrum unterwegs, wissen es auch gar nicht. Deswegen vielleicht, bevor wir auf dich und deine Reise zurückkommen, was genau ist ADHS? Also was steckt dahinter? Sarah hat ja auch, das blenden wir dann hier auch nochmal ein, zu dem Thema schon ein Statement gegeben, so eine Kurzeinführung. Aus deiner Perspektive, was ist das? Ist das eine Krankheit? Ist das, kann man das loswerden? Ist man damit geboren? Was ist ADHS genau?
Also das ist man sagt eigentlich Störung dazu, aber ich würde einfach sagen, und das ist auch mittlerweile auch sehr so in den Medien und bei den Ärzten und so weiter bekannt, dass man es einfach als Neurodiversität bezeichnet. Also eine andere Art des Seins und des Denkens und des Handelns. Das ist keine, auf keinen Fall eine Krankheit, weil eine Krankheit verschwindet ja wieder und kommt irgendwann, sondern man hat diese Veränderungen von Geburt an. Aber wie sehr es sich dann ausprägt, hat ganz viel damit zu tun, was für Erfahrungen man macht, was im Umfeld man aufwächst und auch, ja, auch Sachen wie Intelligenz, welches Land und so weiter. Also einfach das Ganze drumherum. Also nicht jeder, der neurodivers ist, hat auch ein Problem damit, sondern hat vielleicht sogar viele Vorteile davon, weil er halt sehr kreativ ist oder sehr empathisch sein kann, sehr sehr nach seinen Werten handelt. Deswegen ist es auf keinen Fall eine Krankheit, aber sie wird als Störung klassifiziert, also im medizinischen Sinn. Das hat aber auch den Vorteil, dass man da eben Zugang zu medizinischer Versorgung auch hat. Deswegen macht es ja eben schon Sinn, dass man es im medizinischen Kontext so benennt. Und so die drei Hauptkriterien, die so benannt werden, sind halt Impulsivität, also dass man nicht so langfristig die Konsequenzen seines Handelns betrachtet. Dann Hyperaktivität, also dass man also im Kopf, aber auch in den Handlungen, also dass man so immer ein bisschen wackeln muss, mit dem Fuß zittert oder so oder halt nicht so stillsetzen kann. Es gibt aber auch Menschen, die haben das eher nur im Kopf, da sagt man ADS. Da gibt es auch so Streit drüber, ob es das wirklich gibt oder nicht. Aber im Endeffekt ist es einfach, entweder man trägt es nach außen oder nach innen. Und das dritte ist dann einfach die Aufmerksamkeit, dass man die nicht so gut steuern kann. Also es geht gar nicht darum, dass man keine Aufmerksamkeit hat, weil Sachen, die man toll findet, da hat man Hyperfokus oft, also man ist richtig dabei. Aber sag mal so, für so langweiligere Tätigkeiten oder so Routine-Tätigkeiten ist es einfach schwierig und kann dann oft nicht so dabei bleiben, wenn man halt eben auch nicht so motiviert ist.
Okay.
Aber es kommen auch andere Sachen noch dazu. Aber das sind sozusagen die drei Hauptkriterien. Aber zum Beispiel, dass viele Leute Probleme haben mit Konsistenzen beim Essen oder dass sie sehr sensibel sind auf Kritik, ja, und das halt schon fast richtig körperlich spüren und deswegen auch dann sehr Probleme auch mit anderen haben, weil sie es nicht so gut annehmen können wie andere, weil die Emotionen halt eben auch so stark sind. Also dieser emotionale Teil, der kam jetzt erst in den letzten Jahren so mehr in den Fokus. Und das ist auch der zum Beispiel mich sehr betroffen hat und jetzt gar nicht so dieses Hyperaktive oder so.
Ja.
Genau, das kommt eben immer drauf an. Also genau, jeder hat halt auch eine unterschiedliche Ausprägung, jeder hat ein anderes Symptom. Aber damit man eben diagnostiziert wird, sollte schon eine bestimmte Schwelle überschritten haben. Und gerade bei Erwachsenen ist es oft so, dass sie komorbide Störungen haben. Also Depression, Ängste, Sucht und so weiter. Und das ist eigentlich das, was die meisten eigentlich dazu treibt, dass sie dann auch zur Diagnose gehen.
Ja. Was ich interessant finde, das ist ja jetzt auch eine Welle irgendwie in der Gesellschaft gewesen, ne? Also das ist ja über die Jahre jetzt, hat es immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Warum glaubst du, ist es jetzt so stark in den Fokus gerückt?
Naja, wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, zu Burnout, Depression und so weiter, als ja auch viele Suizide irgendwie in die Medien kamen und einfach da sehr viel mehr darüber geredet wurde, haben wir mehr so eine Awareness einfach für Mental Health, ja. Also das hat sich auch durch die Social Media einfach sehr gezeigt, dass Leute einfach offen mehr darüber reden, weil sie einfach nicht mehr so stigmatisiert sein wollen und die Scham einfach reduzieren wollen. Und natürlich, wenn man anfängt, über Depressionen zu reden und über Ängste und Panikattacken, was ja, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber eben, ich würde jetzt mal schätzen, vor 10 Jahren, dass man dann einfach mehr darüber geredet hat, kam halt auch der Fokus so mehr drauf, was ist eigentlich die Ursache von denen? Warum gibt es Menschen, die zwar gut therapiert sind, aber trotzdem irgendwie nicht darüber hinwegkommen und immer wieder Angstattacken haben zum Beispiel, ja, oder immer wieder depressiv werden oder von ihrer Sucht einfach nicht loskommen. Und dann hat man halt immer mehr festgestellt, auch, ich denke, es hat auch einen Einfluss aus Amerika gehabt, weil die einfach da sehr weit sind, was ADHS angeht, dass er ganz oft die Ursache bei Süchten und Depressionen und so weiter auch ADHS sein kann. Also nicht nur, aber man hat einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man diese komorbiden Störungen entwickelt, wenn man nicht behandelt wurde. Ja. Ja, und das passiert einfach vielen Menschen, dass sie dann, also bei mir ist zum Beispiel so, das habe ich immer bemerkt mit den Ängsten, weil wenn man halt wenig Lust auf bestimmte Dinge hat, ja, dann gibt es die Möglichkeit, man macht sie nicht, hat man aber große Probleme im Leben, ja, Steuererklärung zum Beispiel. Wie motiviert man sich dann? Also man kann sich positiv motivieren, sich jemanden holen, der einem hilft oder so, oder durch Ängste. Und das ist halt ein sehr, sehr gutes Mittel, weil Ängste machen Dopamin, also super gefährlich, ich werde, meine ganze Existenz wird in Scherben liegen und so weiter. Und dann kann man sich motivieren, ja, und das funktioniert auch ein Stück weit. Aber wenn man das zu sehr ausreizt, dann kommt es halt irgendwann zu einer Blockade und dann geht halt auf gar nichts mehr, weil man so stark diese Angststörung dann auch entwickelt irgendwann, dass dann alles auf einmal total dramatisch wirkt und dann wirkt irgendwie so eine unausgeräumte Spülmaschine allein wie das Größte der Welt. Und dann kommt halt diesen Kreislauf rein. Und deswegen ist halt oft dann die Gefahr halt auch größer, ja, dass man das dann entwickelt. Genau.
Jetzt kommen wir zu einem wirklich wichtigen Stichpunkt. Du hast gesagt, die unausgeräumte Spülmaschine. Also warum, wie verbindet man Ordnung mit dem Thema ADHS? Bevor wir dann, und dann würde ich gerne wirklich mal auf deine Reise, wie du dann da auch hingekommen bist. Wie verknüpft man diese zwei Themen jetzt miteinander?
Ja, ADHS und Ordnung ist eher für viele ein Reizthema, die betroffen sind. Mhm. Aber für mich ist das ein so, so wichtiger Teil von einer Lebensumgebung, mit der man mit seinen Symptomen besser klarkommt. Also jeder weiß, dass Schlaf, guter Schlaf wichtig ist, Bewegung, gute Ernährung und so weiter. Und bei vielen ADHS-Betroffenen auch Medikation, ja. Aber Ordnung ist einfach auch ein riesengroßer Teil. Und ich meine jetzt nicht, dass irgendwie alles genau akkurat ausgerichtet ist und so, sondern es geht einfach darum, sein Leben im Griff zu haben. Also Strukturen zu schaffen, die einem das Leben erleichtern. Und dazu gehört eben auch Ordnung in der Wohnung, Ordnung in zum Beispiel Medikamenteneinnahme, dass man eben eine schöne Box hat, wo Montag, Dienstag und so weiter draufsteht, weil man oft einfach nicht mehr weiß, hat man es genommen oder nicht, weil das Arbeitsgedächtnis oft ein bisschen eingeschränkt ist beim Menschen mit ADHS. Oder dass man Routinen hat, wie man morgens aufsteht, dass man das immer gleich macht, weil man dann die nicht so hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man Sachen vergisst. Ja, und auch eine Reizarmut in der Wohnung, also damit meine ich, dass nicht so viel rumliegt, und das kann für jeden was anderes sein, führt einfach dazu, dass die Leute weniger abgelenkt sind, dass sie mehr zu den Dingen kommen, die sie machen möchten und nicht abgelenkt sind, zum Beispiel von Post, die sie noch nicht erledigt haben, und dann sagen, jetzt mache ich lieber die Post und machen aber zum Beispiel keinen Sport, obwohl das in dem Moment vielleicht ganz viel wichtiger wäre, und die Steuer können sie auch noch die Post können sie auch noch am Nachmittag machen, aber es ist einfach, wenn zu viel da ist, dann können sie einfach nicht mehr so ihre Aufmerksamkeit so gut steuern auf das, was sie wirklich wollen, sondern sie werden so wie von außen so getrieben. Und oft führt es dann zu viel Reiz in der Wohnung dazu, dass sie am Schluss vielleicht dann noch gar nichts machen, weil sich es einfach so überfordernd anfühlt. Und deswegen glaube ich, dass Ordnungsstruktur auch der Bereich ist, der relativ schnell in Ordnung gebracht werden kann. Also vor allem auch mit externer Hilfe, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Suchterkrankung, die ja einfach sehr, sehr anstrengend ist, die in den Griff zu bekommen. Aber Ordnung zu Hause ist relativ schnell, in Anführungszeichen, gemacht und hat aber einen sehr großen Impact. Weil zum Beispiel, wenn man sich dann gesünder ernährt, weil man Meal Prep gemacht hat oder so, ja, dann wird man weniger Symptome haben, weil dieser Blutzuckerabfall einfach dazu führt, also wenn man nichts Gescheites gegessen hat und dann geht der Blutzucker runter und dann isst man irgendeinen Quatsch, führt einfach zu mehr Symptomen. Die Aufmerksamkeit, das kennt ja jeder schon allein. Ja? Wenn man nicht gut gegessen hat, ist die Konzentration schwieriger. Und bei Menschen mit ADHS ist es halt nochmal stärker. Deswegen glaube ich, dass das dieses Gefühl, dass man die Sachen im Griff hat und auch tatsächlich im Alltag hat, führt dazu, dass die Symptome besser werden und man dann eben auch, sagen wir mal, die positiven Aspekte des ADHS viel besser leben kann und dann natürlich wieder mehr Selbstwert hat und dann es besser läuft und so weiter. Also es zieht dann so Rattenschwanz nach.
Genau. Und ist es dann aber nicht so, dass man sagt, eigentlich, weil die Symptome ja schon ähnlich sind, also man weiß ja, ADHS hat in diesem Spektrum, da hast du eigentlich diese Ausprägung, dass man eigentlich sagen kann, immer kann Ordnung zumindest einen Anstoß für etwas sein, auch für jemanden, der suchterkrankt ist zum Beispiel, kann ja trotzdem Ordnung dann zu Hause eben diese Ruhe reinbringen, diese Entspannung und diese Möglichkeit, okay, jetzt bin ich mal kurz für mich und jetzt kann ich mal ein bisschen Abstand nehmen, und also, dass man einfach grundsätzlich sagen kann, wäre gar nicht schlecht, wenn man das mal angreift.
Genau.
Und das muss ja auch nicht für jeden gleich sein. Also jeder hat ja auch eine unterschiedliche Wohlfühlordnung, das ist vielleicht auch nochmal ein großes Thema, was wir ansprechen müssen. Es gibt nicht die eine Ordnung und die eine Herangehensweise.
Ich glaube, dass es für alle Menschen gut ist, dass, wenn sie das Gefühl haben, sie leben in geordneten Verhältnissen, sagen wir mal. Aber für Menschen, die psychische Beeinträchtigungen haben, was auch immer sie haben, ja, und gerade wenn man ADHS und noch eine komorbide Störung dazu hat, ist es einfach der Impact nochmal so viel größer. Also man hat so viel mehr Einfluss auf seine Lebensqualität. Und es ist aber auch so viel schwieriger. Also das ist halt auch das, dass es schwieriger herzustellen ist und zu halten ist für diese Menschen, weil einfach die Symptome dazu führen, dass zum Beispiel die Aufmerksamkeit zu halten beim Aufräumen bei einer eher langweiligeren Tätigkeit, so empfinden sie das die meisten, ich nicht, aber andere Menschen, halt schwieriger zu halten ist. Ja. Oder sie einfach impulsiv Sachen kaufen. Ja. Und wenn immer mehr ins Haus kommt, dann ist es natürlich schwieriger, wieder die Ordnung aufrechtzuerhalten. Also das weiß man ja auch. Man hat bestimmten Raum zur Verfügung. Und wenn man dann ständig was Neues kauft, und das ist halt auch sehr verbreitet, weil einfach Impulsivität und auch dieses von diese starken Emotionen runterzukommen, viele Leute versuchen, sich gute und schlechte Strategien anzueignen. Also gute Strategie wäre wahrscheinlich, an dem Tag vielleicht eine Freundin zu treffen, wenn man so das Gefühl hat, man muss unbedingt shoppen gehen, um was anderes zu machen. Mhm. Aber wenn man halt das nicht so gute Strategien hat, dann führt es wahrscheinlich dazu, dass man auf der Couch halt ganz viel in den Warenkorb legt und es dann bestellt. Und dann erst merkt, ups, ich habe eigentlich zu wenig Geld dafür oder ich habe eigentlich keinen Platz dafür. Mhm. Und deswegen ist es ungleich schwieriger.
Ja.
Aber der Effekt ist einfach so groß. Und was ich immer empfehle bei meinen Kundinnen und Kunden, ist einfach reizärmere Umgebung. Und das ist wirklich ganz individuell. Und das ist da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern einfach reizärmer in der Wohnung. Mhm. Und die Reize, die man setzt, dass man die wohl überlegt hat, also zum Beispiel eher die Yogamatte als die Süßigkeiten in der Nähe, so in dem im Stil, weil man seine Lebensumgebung einfach beeinflussen kann dadurch und einfach sich so schon ein bisschen managt.
Ja.
Und einfach das andere ist einfach, dass man immer dafür sorgt, dass man mehr Routinen hat. Also Routinen helfen allen Menschen ja und die Menschen haben ja auch wahnsinnig viele Routinen, aber noch mehr hilft es solchen Menschen, weil Routinen dazu führen, dass man nicht so viel Motivation braucht, dass man sich sicherer fühlt, dass man auch sich überlegt, was für Routinen man macht und halt die guten Routinen dann auch sich überlegt und eben nicht, ich bestelle eben ganz viel oder ich trinke Alkohol oder so. Also kann man natürlich auch machen, aber halt eben nicht, um seine negativen Emotionen runterzuschlucken, weil das führt wieder zu anderen Problemen.
Genau.
Deswegen.
Starten wir mal bei deiner Kindheit aber. Das wäre natürlich ganz interessant, weil viele sagen natürlich, wer ist denn jetzt Elena? Wieso spricht sie jetzt eigentlich über dieses Thema oder warum? Ja, was hat ausgemacht, dass du als Ordnungsexpertin dich jetzt auch damit befasst? Wie war deine Kindheit?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage, finde ich. Das ist ungefähr so, wie geht's dir? Wenn mir die Frage gestellt ist, dann denke ich auch mal so, wo fange ich an?
Ja.
Also prinzipiell hatte ich eine schöne Kindheit, auch sehr geordnet, so in einem Vorort von München. Mhm. Mein Vater ist Grieche, ich bin so in zwei Kulturen aufgewachsen. Das war wirklich sehr schön für mich. Ich war gerne in der Grundschule, hatte da Freunde. Also meine Kindheit war wirklich schön und hat war einfach normal, würde ich jetzt sagen. Mhm. So mit, wie man sich so vorstellt, einem Vorort mit Haus und Hobbys und so weiter. Als ich dann in die Pubertät kam, habe ich schon gemerkt, dass ich mehr Probleme hatte als andere einfach. Mhm. So mit Stimmungsschwankungen und auch Ängsten wahrscheinlich schon. Das habe ich ja damals noch nicht so empfunden. Mhm. Aber es war halt, ich fand es schwierig, in der Pubertät zu sein und Teenagerin zu sein. Auch Liebeskummer war super anstrengend. Also wirklich, ich weiß, für jeden Teenager ist
das stimmt.
Aber ich hatte so das Gefühl, mich hat das einfach sehr belastet. Andererseits hatte ich aber auch sehr viel Begeisterung für verschiedene Themen in der Schule. Ich war wahnsinnig politisch interessiert, geschichtlich. Ich habe bin auch gerne in die Schule gegangen und so. Also es war für mich, hatte ich einfach viele Interessen und das davon war es auch sehr geprägt. Ich war auch sehr in der Kirche. Also ich hatte sehr viel Struktur, glaube ich, in meinem Leben auch in diesen Jahren und auch sehr viel Gemeinschaft. Und das hat mir gut getan, also prinzipiell. Ja, also da konnte ich eigentlich ganz gut auch mit meinen, wie ich jetzt weiß, Schwierigkeiten umgehen, ja. Damals war das aber für mich normal. Ich habe mich ja damit identifiziert. Ich bin halt einfach ein bisschen impulsiv oder ich bin halt launisch oder so. Das war für mich irgendwie so klar, das ist halt ich und ich habe auch keinen so, ich hatte damals auch nicht so richtig was, wie ich damit umgehen sollte. Und dann, als ich studiert habe irgendwie, wurde es aber dann viel besser, weil ich ja wirklich nur noch das gemacht habe, worauf ich richtig Lust hatte und auch sehr autonom war.
Okay.
Ja, dann ich habe Politikwissenschaft dann auch studiert und das war halt für mich super interessant und mit den Freundschaften und halt Praktikum dort und Auslandsaufenthalt und es kam mir halt, also im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere, war das halt genau das Richtige für mich, immer wieder Abwechslung, was Neues, Leute treffen, mein Potenzial irgendwie schon sehr gut leben können, ja, meine Talente und das war wirklich eine sehr schöne Zeit für mich, also deswegen, ja, so da komme ich so her.
Und okay.
Natürlich immer in Bezug zur ADHS jetzt auch, ja, weil ja. ich das natürlich immer unter dem Blickwinkel jetzt auch sehe, wie ich das so gemeistert habe, aber wo auch meine Schwierigkeiten und Herausforderungen damals schon waren.
Aber das scheint ja jetzt, ich würde jetzt mein Leben ähnlich beschreiben. Wo würdest du jetzt sagen, okay, da kam dann so ein bisschen die Veränderung oder da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas ist anders bei mir als bei anderen?
Ja, also ich glaube schon, dass ich ab dieser Pubertätszeit also schon stark mit dieser Impulsivität zu kämpfen hatte. Mhm. Und halt einfach ein paar Sachen gemacht habe, die jetzt nicht nur gut für mich waren, also einfach auch in Beziehungen, dass ich halt einfach sehr impulsiv war und das mich auch sehr belastet hat. Mhm. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt richtig beeinträchtigt war davon, das ist nicht so aufgefallen. Aber als ich dann meinen ersten Sohn bekommen habe, da war ich 27, da hat es halt dann richtig angefangen, also auch mit den psychischen Begleiterkrankungen, ja, weil ich einfach nicht mehr diese Freiheit hatte und dann natürlich auch hormonelle Veränderungen, das sind auch immer sehr schwierige Phasen für Menschen mit ADHS. Und auch, halt nicht mehr so intellektuell auch gefordert war. Ja, und das war für mich schon dann eine sehr schwierige Zeit, wo ich dann eben auch dann Angststörungen entwickelt habe und Depressionen, einfach weil das für mich sehr, sehr anstrengende Zeiten waren.
Ja.
Und ich kam dann immer schon wieder raus und habe dann wieder auch angefangen zu arbeiten, was mir sehr gut getan hat. Aber dann habe ich nochmal ein Kind bekommen, so 3 Jahre später. Und dann hat es halt wieder sehr stark angefangen, weil einfach die Belastung auch so groß war. Ich hatte wenig Rückzug, ja. Also ja, das sagen ja alle Kindern. Eltern, ja, das ist klar. Aber bei mir war es einfach dann besonders schwierig, auch diese Ordnung und auch so für mich einzutreten und die Sachen für mich zu machen, die ich gebraucht habe, weil ich einfach sehr hohen Anspruch auch an mich hatte, der aber, wie ich jetzt im Nachhinein eigentlich so reflektiert habe, eigentlich hauptsächlich mit Scham zu tun hatte. Ich bin eigentlich keine Perfektionistin, dass ich sage, ich muss immer geschleckt aussehen und so oder ich muss immer perfekt aussehen oder meine Kinder. Es ist einfach, ich habe einfach sehr viel Scham entwickelt und ich wollte halt nie, dass jemand merkt, dass hinter meiner Fassade es halt nicht alles so stimmt. Und deswegen war das für mich dann auch schwierig, das als Mutter dann auch so zu leben, weil es gibt ja so viel Ansprüche an Mütter.
Total.
Ja?
Heute noch.
Genau.
Viel Dollar, ja, klar.
Und das war einfach sehr schwierig für mich, dann zu entscheiden, das mache ich nicht und ich versuche nicht allen gerecht zu werden. Oder was ist allen, aber vielen Menschen. Mhm. Ja, und das ist halt eine Phase, die durch wahrscheinlich alle Eltern ein bisschen durchleben, dass man einfach selbstbewusster wird, dass man auch beim zweiten Kind schon viel weniger sich sagen lässt. Aber gerade beim ersten, ja, ist halt so dieses, ja, wie du stillst noch, was du stillst nicht. Also es ist halt dieses, es gibt so alles, ja. Und irgendwie ist es nie so ganz richtig. Und ich habe einfach zu sehr versucht, mich anzupassen, weil ich mich einfach nicht schämen wollte, weil ich ja schon immer so gespürt habe, irgendwie bin ich ein bisschen anders. Das andere und eben manchmal zu laut, manchmal zu verpeilt, ja, und ich brauche einfach sehr viel Schutz, also den ich mir halt selber irgendwie gemacht habe durch Maskierung, ja, das ist ja so der Fachbegriff dafür und das habe ich halt sehr stark gemacht und als die Kinder kamen halt einfach noch viel stärker und es war halt sehr, sehr anstrengend. Ja, und
irgendwann
deshalb, genau, dann ist halt, dann geht's nicht mehr. Und ich bin dann immer wieder rausgekommen und ich war auch sehr offen für Therapien und so weiter. Mhm. Aber irgendwie wurde es halt nie so richtig besser, dass ich jetzt das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich einfach irgendwie angekommen und ich habe halt nicht mehr auch diese Angst, dass es wieder dahin zurückkommen könnte. Mhm. Und und dann hat mir, also dann irgendwann wurde ich halt darauf gestoßen, dass es halt das ADHS auch sein könnte, was halt immer wieder dazu führt, dass ich solche Probleme dann habe, ja, und das also über einen Zeitungsartikel, den mir jemand zugeschickt hat, wo ich mich halt so wiedererkannt habe, über eine Mutter mit 2 Kindern, und das war für mich so, also ich war mir da schon sicher, dass ich es habe.
Okay.
Das war so, endlich macht das alles Sinn, was ich erlebt habe und wie ich so mich fühle und wie andere mich erleben, und es war wahnsinnig erleichternd, also.
Also schon alleine das Lesen dieses Artikels war erleichternd.
Ja.
Dann bist du los und hast quasi dich diagnostizieren lassen. Und was hat sich dann für dich verändert? Mhm. Also was bist du dann angegangen? Was bist du anders angegangen? Was hat sich vielleicht auch einfach nur durch jemand, der dir das Wort gesagt hat, ja, du hast, was hat sich in deinem Kopf für dich getan?
Ja, es war einfach so dieses Gefühl, dass ich nicht dran schuld bin und dass ich mich eigentlich auch nicht so dafür schämen muss oder möchte mehr, weil es nicht bei mir liegt. Ja, weil wenn halt zum Beispiel ich sehr impulsiv war und irgendwie vielleicht andere Menschen sich dachten, warum redet die so viel oder warum werde ich auch mal ein bisschen dramatischer oder so, dann habe ich immer so an mir gezweifelt, bin ich halt das Problem, weil ich das ja so empfinde und andere haben das nicht so, also muss ich mich ja ändern.
Ja, ja.
Und als ich die Diagnose bekommen habe, hatte ich halt mehr das Gefühl, ich habe das und ich habe natürlich eine Verantwortung, meine Herausforderungen anzugehen, ja, aber es ist halt nicht dieses, ja, reiß dich halt ein bisschen zusammen und dann wird schon oder ja, genau, klar, oder
was, wir immer hören,
was hast du denn eigentlich immer für ein Problem so, ja, weil, also gerade dieses, was ich vorher meinte, diese Sensibilität, wenn Kritik kommt, ja, das ist einfach für mich sehr, sehr schlimm gewesen und es hieß halt einfach oft so, was stellst du dich denn so an, also, weil Menschen das halt nicht so nachvollziehen können, aber dann habe ich endlich verstanden, das ist halt bei mir wirklich so und ich brauche halt andere Strategien als andere Menschen und ich kann mir das auch zuerkennen, dass es für mich schlimmer ist und das kennt ja jeder, wenn man sich schon mal sagt, es ist okay, dass du das hast, dass dann der Druck schon mal weniger wird, als dass man, genau,
total,
wenn man sich halt ständig sagt, du müsstest doch eigentlich so und so, das ist halt immer sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Und das hat mir einfach sehr geholfen und auch dann zu verstehen, wo sind auch meine Potenziale, wie kann ich eine Lebensumgebung mir schaffen, wo ich die mir besser leben kann, weil darum geht es ja im Endeffekt. Also ich habe das und ich will es, also das werden ja auch oft ganz oft die Leute gefragt, willst du es hergeben? Und nee, ich will es nicht hergeben, ich will halt nur nicht so sehr unter den Symptomen leiden und da gibt es aber einiges, was man tun kann und das hat mir halt geholfen, auch mehr in die Selbstverantwortung zu gehen, zu sagen, okay, ich habe das, ich beschäftige mich damit, ich suche mir auch Leute, die das verstehen, die mit mir auch den Weg gehen und mich unterstützen.
Mhm. Was für Unterstützung hast du dir geholt? Wäre vielleicht noch eine interessante Frage. Also wer hat dich jetzt so in dieser Phase begleitet?
Ja, also klar, auf medizinischer Seite einfach, Ärzte, Ärztinnen, Therapie auch, ja, weil nur, also wenn man so viel entwickelt hat über die Jahre, ist es einfach gut, sich da auch Hilfe zu holen.
Ja.
Und dann auch andere Menschen mit ADHS. Und ich habe dann halt auch festgestellt, dass in meinem Umfeld, ehrlich gesagt, also ich würde schätzen,
ganz von meinen sind.
Ja, also von denen, die ich wirklich mag und die bewusst in meinem Umfeld sind, sind es wahrscheinlich 60-70%, keine Ahnung.
Okay.
Das ist einfach, man zieht die an. Also es ist einfach so, das ist da dieser, man klickt sofort, ja, genau.
Ja.
Man trifft sich, also gerade meine Kinder haben ja so ein Talent dafür, immer diese Kinder anzuziehen. Und dann lerne ich so die Muttis kennen und dann so, ah echt, ach woher kommst du denn? Ah, voll nett und so, da fangen wir gleich das Plaudern an. Und die sind dann auch so offen, man sagt ja auch, Menschen mit ADHS haben dieses Oversharing, ja, was ich auch ziemlich stark habe. Und manche Leute denken sich dann so und die denken sich dann eher so, ach die ist ja total nett, die hat mir schon das und das erzählt. Und das ist einfach das, was ich mehr gemacht habe, um auch so mehr Akzeptanz für mich dann zu bekommen, dass ich auch ja das auch an den Menschen schätze und so konnte ich auch in mir das mehr schätzen. Und ja, und sonst hat es mir halt sehr geholfen, einfach mich auch ganz viel damit zu beschäftigen. Also ich bin dann eher so jemand, der dann auch alles dazu liest und jede Reportage liest und Bücher liest und so, aber das ist einfach mein Weg, mit sowas umzugehen. Und ja, sonst also sehr wichtig auch Sport, also Bewegung zum Stressabbau.
Ja.
Ernährung, Meal Prep, solche Dinge.
Also es ist eigentlich ein wirklich breit gefächertes Lebenskonstrukt, was du dir dann aufgebaut hast.
Ja,
ne?
Ja. Ja. Und mich auch an Sachen zum Beispiel, wo ich weiß, also ich bin jetzt nicht so suchtanfällig, aber trotzdem meide ich halt einfach Dinge, die zu sehr mein Dopamingehirn auch triggern, sagen wir mal. Also ich mache nicht so viel Online-Shopping, ich gehe nicht ständig online, ja. Ich habe einfach im Urlaub Pausen, wo ich das gar nicht mache. Also ich bin da halt einfach schon sehr drauf, versuche einfach sehr meine Umgebung so anzupassen, dass es mir möglichst gut geht. Und habe da auch mehr Awareness, auch zum Beispiel bei meinen Kindern, dass ich dann einfach auch weiß, bestimmte Sendungen, die machen die halt sehr aufgeregt, also noch mehr als andere Kinder. Und die gibt es dann einfach nicht, ja. Und da muss ich mir natürlich mehr aushalten, weil die wollen auch gern Paw Patrol oder irgendwas gucken. Also früher, also jetzt sind sie ja schon älter, genau.
Ja.
Aber das kennst du ja dann. Das ist einfach zu wild. Da sind zu viele
Farben auch.
Genau, diese Farben. Genau.
Die da drin sind und diese schnellen Schnitte.
Genau, und diese Sprache und dann auch ganz schlimm die Hörspiele, finde ich da auch dazu. Und da achte ich einfach sehr drauf und das ist fordert halt Konsequenz, ja, und auch manchmal mehr Stress, aber hintenrum habe ich halt weniger, weil wenn ich dann ein Kind den Fernseher ausmachen muss nach sowas, habe ich halt eine Viertelstunde vielleicht sehr viel Stress, weil die Emotionen halt auch so stark sind. Und dann achte ich halt eher davor schon drauf, wie strukturiere ich den Tag, was erlaube ich oder was erlauben wir als Eltern, dass es gar nicht so dazu kommt. Und so mache ich das ja bei mir auch. Das ist ein Selbstmanagement.
Ja.
Das funktioniert nicht immer, also
klar.
Aber ich habe das mit der Zeit gelernt. Und das hat mir halt die Diagnose einfach gezeigt, dass das einfach für mich ganz elementar ist, um mehr in diese Selbstakzeptanz zu kommen und mir eine Lebensumgebung zu schaffen, die mich unterstützt und die auch diese Beeinträchtigungen weniger werden lässt. Mhm. Also das ist das, was ich halt über die Jahre jetzt gemerkt habe. Ich habe jetzt so seit, ich glaube, 4 Jahren die Diagnose, genau.
Und wie war, wenn du jetzt in Bezug auf Ordnung und du hast gesagt, weniger Reize in der Wohnung, was hattest du vielleicht vorher, was du jetzt definitiv für dich nicht mehr hast? Mhm. Welche Reize hast du abgeschafft?
Ich war schon immer sehr konsequent, weil ich das schon gemerkt habe, recht früh, dass mir das nicht gut tut. Also ich hatte jetzt mit Ordnung keine Riesenprobleme, sage ich ganz ehrlich, sondern mein Problem war eher, dass durch diese Scham ich einfach zu viel Energie reingesteckt habe und einfach sehr viel Angst hatte, dass jemand hinter die Fassade schaut.
Mhm. Also Imposter-Syndrom, wie
genau,
ganz
Imposter,
viele.
Genau. Das war bei mir sehr, sehr stark. Mhm. Und gerade als ich dann Kinder bekommen habe, wo einfach der Haushalt einfach so viel schwieriger zu führen ist. Ja,
mit 2 Kindern, sicher.
Genau. War das dann dieser Druck schon sehr, sehr stark, dass ich einfach immer alles dabei haben wollte, dass ich immer dachte, wenn jemand kommt, muss einigermaßen gut ausschauen. Und aber eben nicht, weil ich Perfektionistin bin, sondern weil ich einfach Angst hatte, dass jemand das checkt, dass ich das gar nicht so kann, wie ich nach außen wirke. Mhm. Und das hat sich dann eben verändert. Also, dass ich jetzt das eher so sehe, ich mache das, weil es mir gut tut. Und das ist der Switch im Endeffekt. Und was einfach auch sehr gut wirkt, weil wenn man immer nur sich negativ motiviert, dann wird man das nicht langfristig halten oder der Preis ist sehr hoch. Mhm. Und das versuche ich eben auch bei meinen Kundinnen und Kundinnen, dass wir nicht so den Druck haben, okay, wenn jemand kommt, dann wirst du dich blamieren, sondern eher, hey, wie schön wird denn der Abend, wenn jemand kommt und ihr da gemütlich sitzt und alles irgendwie da schön dekoriert ist und irgendwie du ein paar Cracker irgendwie auf den Tisch stellst, weil du genau weißt, wo sie sind und weil der Tisch auch frei ist und so. Also eher positiv zu motivieren. Und das versuche ich eben ganz stark bei mir, weil das Negative führt kurzfristig zu einem Ergebnis, ja. Aber wenn man das zu sehr übertreibt, dann blockiert man oder man überkompensiert, so wie ich das oft gemacht habe. Und beides ist halt sehr schädlich. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das so der Schlüssel darin liegt, dass man eben das positiv formuliert. Und gerade Menschen mit ADHS haben eine sehr hohe Vorstellungskraft, sehr viel Fantasie, sind sehr wertegetrieben oder geleitet, ja. Und damit kann man eben so gut arbeiten. Mhm. Und dann hat man auch große Effekte. Und das ist egal, ob das jetzt beim Sport ist oder bei der Ernährung oder so. Das kann dann eben schon funktionieren, dass man irgendwann merkt, hey, das ist auch zum Beispiel gut für die Umwelt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Essen vorbereite und dann nicht so viel spontan aus Plastik esse oder so. Also man muss einfach seinen Weg finden, wie man sich motivieren kann. Aber das funktioniert bei den Menschen eben sehr gut.
Und da ist jeder wahrscheinlich unterschiedlich.
Ja, klar,
das ist,
genau.
Wie du schon gesagt hast, alle Menschen sind unterschiedlich. Und da nochmal auch innerhalb von ADHS hat man ein unterschiedliches Spektrum, wie du gesagt hast.
Aber Begeisterungsfähigkeit.
Haben alle.
Ist starke Werte und auch eine sehr hohe Kreativität haben alle.
Okay,
also das ist wirklich... Das, sage ich jetzt einfach mal so.
Da fallen mir gleich auch wieder neue Leute ein, die das sein könnten.
Ja, genau. Also deswegen, und damit zu arbeiten und nicht so mit diesen, du musst, das haben die Leute so oft gehört und die können das einfach nicht mehr hören und das wirkt einfach ganz oft so destruktiv, dass eben dann Menschen auch Sachen einfach ignorieren, nicht mehr machen. Mhm. Ja, es hilft nichts, das weiß ja auch jeder Raucher. Du musst aufhören. Ja, natürlich weiß man, dass es nicht gut ist, aber die Frage ist ja, was für eine Motivation hast du, um aufzuhören? Mhm. Und so funktioniert es mit allem, finde ich.
Ja.
Und gerade eben auch beim Bereich Ordnung, weil nur jemand zu erzählen, es ist so toll, die Socken vom Boden aufzuheben, das wird nicht klappen.
Ne?
Außer jemand hat seinen Hyperfokus da drauf, wie jetzt zum Beispiel ich, und ich liebe das gern, also ich mag es wirklich gern, mich entspannt es auch, aber wenn man das nicht hat, dann wird das nicht gut funktionieren. Mhm. Und deswegen suchen wir immer das Positive, ja.
Und jetzt hast du vor 4 Jahren die Diagnose bekommen und dann hast du dich auch entschieden, relativ, also gar nicht so weit danach, dass du Ordnungsexpertin werden möchtest. Wie kam denn das zustande?
Ja, das war so in der Corona-Zeit, wo ich die Diagnose bekommen habe. Und da habe ich halt einfach gemerkt, in unserer Familie, diese Struktur von außen, wenn die fehlt, wird es nochmal so viel anstrengender. Mhm. Und dann habe ich einfach, oder wir als Familie haben einfach immer mehr Strukturen geschaffen. Wir haben mehr zu Hause auch logisch strukturiert noch. Mhm. Also, und auch nochmal mehr ausgemistet, weil wir einfach gemerkt haben, noch weniger Reize tun uns gut. Mhm. Und das habe ich so privaten gemacht. Ja? Da habe ich einfach gemerkt, das ist auch schön für mich, in der Corona-Zeit da was wirklich noch mehr zu tun zu haben und so, und habe das noch mehr für mich entdeckt. Und ich hatte kurz davor meinen Job gekündigt, den alten, und war so zwischen 2 Jobs, dachte ich. Aber das hat dann für mich nicht geklappt, da mich zu bewerben. Und es war mir einfach auch zu viel mit den Kindern und so weiter. und habe dann gedacht, ja, wenn diese Zeit vorbei ist, dann fange ich wieder irgendwo in einem Büro an, also als Politikwissenschaftlerin oder wie auch immer. Und das mache ich jetzt einfach mal so zu Hause und konzentriere mich darauf und eben auch auf meine psychische Gesundheit und so weiter. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, mir macht das aber richtig viel Spaß. Und dann kam ich auf Marie Kondo und das ganze Home-Edit, genau. Und so. Dachte ich so, wow, das kann man als Job machen? Ja. Das ist ja der Hammer. So meine Passion und so mein ja, auch Hobby, habe ich es damals auch bezeichnet, ja, kam halt so zusammen. Und dann dachte ich so, jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit, weil mal, wenn es nicht klappt, dann suche ich mir halt wieder einen Bürojob, sage halt, ich war mit den Kindern zu Hause. Und wenn es klappt, ist ja super. Mhm. Weil, also dieses Selbstständigsein, das hat mir schon mal gut gefallen, weil ich habe schon ein Problem, wenn mir genau gesagt wird, wie ich Sachen zu machen habe. Also so leichtes oppositionelles Verhalten. Ja. Also ich kann super mich motivieren, aber ich kann nicht haben, wenn mir jemand so Vorschriften macht, die ich unlogisch finde. Also ja. Vorschrift bei Rot an der Ampel halten, finde ich super, ja. Aber ich kann das nicht haben, wenn es nicht so voll verständlich für mich ist. Und das war einfach in Büros oft so das Problem.
Vor allem Werteorientierung sagst du ja, genau. Ne? Wenn das nicht zu deinen Werten passt, da muss ich gestehen, das ist bei mir ähnlich. Ja. Und da kann ich total nachvollziehen, ja. Weil du sagst, okay, jetzt brauche ich mal ein bisschen Autonomie für mich, genau, und meinen Beruf auch. Ja.
Und das war für mich dann so schön zu sagen, ich probiere das jetzt und ich habe so mein eigenes Ding. Und ich kann, es ist auch nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht hundertprozentig klappt. Also weil ich einfach durch meinen Mann auch abgesichert war und er es auch mit unterstützt hat. Ja. Und der fand es einfach gut, dass ich das angegangen bin. Und ich hatte wie so eine Ablenkung auch wieder von meinen Dingen. Und es ist ja bei jedem, glaube ich, so, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, dann ist es ja wirklich eine Ressource.
Absolut.
Und so war das da bei mir auch. Dann habe ich halt angefangen, eine Ausbildung zu machen dazu. Dann habe ich Probekundinnen und Kunden gehabt, wo ich erstmal einfach ehrenamtlich gearbeitet habe, einfach um es auszuprobieren, ob es ja wirklich auch bei anderen Leuten so viel Spaß macht. In meinem Umfeld ganz viel gemacht.
Aber da war noch nicht der Fokus ADHS, nee, ne? Da war erstmal so allgemein testen.
Genau. Das habe ich noch gar nicht so sehr in Zusammenhang damals gebracht. Ich habe einfach nur gemerkt, mir tut's gut und den anderen Menschen auch irgendwie. Also das war so, dann natürlich in der Arbeit habe ich dann schon gemerkt, okay, Zielgruppenfokussierung macht Sinn und was für Leute kommen eigentlich zu mir? Ja, das sind eigentlich immer die mich sympathisch finden und die auch meistens irgendwo da auf dem Spektrum sind, ob diagnostiziert oder nicht, genau. Und so, die dann gleich sagen, hey, voll cool, dass du da bist und so gleich so offen halt sind und das halt so, das ist halt so eine andere Zusammenarbeit, empfinde ich das. Ja, es ist halt sehr, sehr offen. Und dann habe ich so nach einem Jahr, wo ich dann eben auch alles aufgebaut habe, was ja natürlich auch anstrengend war, ja, sich erstmal zu überlegen, wie mache ich das überhaupt, was für einen Service biete ich an, wie mache ich meine Homepage und so weiter, was für eine Marketingrichtung gehe ich, habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich kommen eh nur die Menschen zu mir und das ist eigentlich auch mein USP, also wo kenne ich mich besonders gut aus, wo habe ich besonders viel Spaß, also mache ich das als Hauptfokus. Mhm. Und dadurch, dass so viele neu diagnostiziert werden, suchen Menschen auch sehr schnell Hilfe. Und da die Kliniken und Therapien oft sehr ausgebucht sind oder sehr wenig verfügbar sind, habe ich jetzt wirklich sehr viele Anfragen von Menschen, die gerade frisch diagnostiziert sind, die sagen, sie wollen was verändern, sie fangen jetzt mal damit an.
Genau, du sagst ja auch, es ist ja wie gesagt ein ganzes Lebenskonstrukt, was du anpacken kannst. Ja. Das heißt, sowohl medizinisch als auch therapeutisch. Und dann kann man eben auch einen Ordnungsexperten sich an die Seite holen und sagen, der ist schneller auch verfügbar. Ich muss irgendwann an dieses Thema dran. Dann kann ich doch gleich auch damit anfangen.
Genau, das ist nämlich das, wo ganz viele dann irgendwie mal davon hören. Also bei mir war es so, ich habe jetzt auch sehr viele Vorträge in Selbsthilfegruppen gehalten und auch einen Artikel in der Fachzeitschrift veröffentlicht dazu. Und viele googeln das auch ganz einfach. Die haben das irgendwo mal vielleicht eine Reportage im Fernsehen gesehen und denken sich, ach, ich schaue jetzt einfach mal. Und
suchen die auch wirklich Ordnung und ADHS? Mhm,
genau. Oh, wow. Also genau. Und das ist natürlich das, warum dann die Leute auch zu mir kommen, weil sie halt merken oder auch sicher hoffen, dass jemand auch die Sachen grundlegender angeht. Weil einfach jetzt nur dorthin gehen, das aufzuräumen, das würde nicht so viel helfen, weil die Routinen müssen sich auch etablieren. Also es ist einfach so ein Rundum-Ding. Es geht natürlich um Reduzieren und dann um neu strukturieren, aber auch die Routinen, weil ohne die Routinen wird es nicht gehen.
Ja.
Und das und auch dieses Gefühl, verstanden zu werden und auch, dass die Scham einfach reduziert wird, weil ich ja auch ganz offen damit umgehe, ja. Also ich schreibe es auf meiner Homepage, ich rede jetzt ja hier ganz offen darüber und das hilft einfach den Menschen, dass sie nicht so viel Scham empfinden, dass ich nicht so sehr werte. Also ich meine, klar, ein bisschen wertet jeder Mensch, aber ich versuche es einfach nicht zu tun und ich reflektiere es auch immer mehr und ich weiß einfach, es gibt Gründe dafür, aber der Mensch ist nicht an sich schlecht, weil er jetzt nicht eine aufgeräumte Wohnung hat, ja, sondern es gibt einfach Dinge, die passiert sind im Leben und dann kam das dazu. Aber ja, eben, es ist kein Mensch, der in sich abgewertet wird dann von mir. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen dann auch eben merken.
Ja, klar.
Und deswegen kommen sie dann eben gerne zu mir, die halt auch spezialisiert ist auf dem Bereich. Und ich bin jetzt sehr glücklich mit dieser Zielgruppenfokussierung seitdem. Ja, ja, weil ich einfach, ja, da auch nur mit Menschen zusammenarbeite, die ich eigentlich gleich sympathisch finde. Also das ist halt auch sehr schön.
Wie gehst du denn, oder was würdest du jemandem raten, einer Mama mit zwei Kindern, die selbst vielleicht nicht betroffen ist, aber eins ihrer Kinder oder beide Kinder oder der Partner oder wie auch immer, was würdest du denen raten, zu tun? Auch mit einem Ordnungsexperten zu arbeiten? Oder wie würdest du, ja, was würdest du sagen?
Also wer da Lust drauf hat und die finanziellen Ressourcen hat, würde ich sagen, immer. Also es wird immer eine Verbesserung bringen. Mhm. Also Blick von außen, das zeigt ja auch die Erfahrung, wenn man sich Hilfe holt, dass es allein schon dieses Commitment, dass man es macht, oder ob das im sportlichen Bereich ist, dass man sich einen Kurs sucht, mit dem man das zusammen macht, oder mit dem, oder ein Trainer, Trainerin, das ist allein das Commitment, dass man das als Fokus hat, hilft ja schon, dass man eine Sache umsetzt. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass es immer hilft, in was im Umfang es sein muss. Das kann auch ein Online-Kurs sein, das kann auch sein, dass jemand ins Haus kommt, das kann auch ein Online-Coaching sein, also ein Buch lesen. Es ist nicht so, dass jeder genau diesen Weg beschreiten muss. Aber natürlich, wenn man jemanden zu sich ins Haus holt oder halt eins zu eins arbeitet, wird man immer zu schnelleren Ergebnissen kommen, weil es ja genau auf einen zugeschnitten ist. Und wenn man auch.
Und die Kinder auch. Ich meine, die Kinder, die setzen sich nicht in ein lesendes Buch dazu, ne?
Ja, also das heißt, genau.
Man wird ja fremdgesteuert von den Elternteilen, die sich dafür entscheiden, jemanden ins Haus zu holen.
Genau. Und dann auch dadurch, dass man überhaupt mal analysiert, was ist eigentlich wirklich bei euch das Problem, weil man sieht es ja nicht unbedingt, wo ist das, also nur weil man in der Wohnung sieht, sieht man ja nicht gleich das tatsächliche Problem.
Ja.
Ja, sondern es geht darum, eine ganze Routine sich anzuschauen. Also zum Beispiel Wäscheroutine, das habe ich ganz oft mit Familien.
Ja.
So im Bad liegt dann in der Badewanne die ganze Wäsche.
Ja, klar, das ist der größte Korb, den man haben kann, oder?
Genau. Und dann überlegen wir halt so, wie kommt die Wäsche eigentlich dahin? Wo zieht sich eigentlich jeder aus? Was machen wir mit der Wäsche, die am nächsten Tag nochmal angezogen wird?
Ja.
Wird die einfach immer weg in den Wäschekorb geschmissen oder wird auch was aufbewahrt? Warum habe ich dann so viel Wäsche, wenn ich einfach auch saubere Sachen immer noch reintun? Was für Gedanken sind dahinter, was für Glaubenssätze?
Ja.
Ja, also muss ich immer alles waschen, nur was einmal getragen wurde, oder tue ich es in den Schrank zurück? Also das ist die Menschen denken, es ist so einfach, aber das ist eine sehr komplexe Routine. Und um die umzustellen, braucht es eben wirklich, dass man das analysiert und dann halt auch guckt, was funktioniert für die Person. Ja, wie ist es abends? Wo ziehen sich die Kinder aus? Kann man das umstellen? Kann man das eben dann im Kinderzimmer machen, dann Wäschekorb hinstellen oder so, um das Ganze ein bisschen zu entzerren? Mhm. Und das Endergebnis ist halt dann hoffentlich, dass die Badewanne frei ist und die Wäsche halt wirklich im Wäschekorb ist und man entspannt einmal die Woche baden kann, weil das ist dann oft das Problem, dass die Leute sagen, dann baden wir, dann tun wir die ganze Wäsche raus, dann wird sie nass, dann habe ich Stress, ich muss an dem Tag fast noch waschen oder am nächsten Tag. Das zieht ja so einen Rattenschwanz nach sich. Und deswegen schauen wir uns immer ganze Routinen an, und gerade bei Familien sind die Routinen halt sehr komplex, weil so viele Leute beteiligt sind. Und dann oft sind ja die Kinder auch betroffen und ehrlich gesagt auch mindestens ein Elternteil.
Mhm.
Und dann, es ist einfach nicht so, dass man jetzt sagt, ja, okay, jetzt macht ihr einfach die Wäsche nicht mehr in die Badewanne, sondern
damit ist es nicht getan.
Sondern deswegen ist es auch ein bisschen aufwendiger, als wenn ich jetzt einfach nur hingehen würde und mal schnell ein Kinderzimmer aufräumen. Das habe ich auch schon gemacht. Das geht auch in relativ kurzer Zeit. Aber das, was ich anbiete, ist einfach Coaching, damit es sich wirklich verändert. Und das braucht halt einfach, dass wir da erstmal lang über die Gegebenheiten reden und was motiviert dich auch. Zum Beispiel, bei meinen Kindern läuft jetzt jeden Abend beim Tisch abräumen, ich bin ein Panda-Bär, was manchmal sehr nervig sein kann, aber sie lieben es.
Ja.
Und
in der Zeit wird abgeräumt.
Genau, in der Zeit wird abgeräumt, und das ist doch ein bisschen Dopaminkick, weil wir müssen es schaffen, bis das Lied zu Ende ist. Ich meine, es gibt keine Strafe, wenn das Lied nicht zu Ende ist, aber wenn es noch nicht abgeräumt ist, aber trotzdem, es motiviert sie. Und es ist einfach dieser Spaßfaktor. Und so dieses Kreative reinzubringen, das ist es eigentlich auch. Das ist eben, wie ich vorher gesagt habe, positiv wird. Ja? Es ist nicht so, wenn du es nicht machst, da gibt es keinen Fernsehen, sondern hey, wir haben ein gemeinschaftliches Lied, das mögen wir alle, wir singen mit, und dann läufst du ein bisschen schneller, weil du weißt, es ist gleich vorbei, und dadurch wird es eben positiv besetzt. Und das ist ganz wichtig, dass Ordnung eben nicht dieses, ich muss aufräumen, sondern hey, wir wollen doch morgen früh wieder in Ruhe frühstücken können, und deswegen wird der Tisch abgewischt und die Spülmaschine eingeräumt, und dann können wir gemeinschaftlich als Familie dann was lesen und eine schöne Zeit machen.
Das, da sagst du was ganz Wichtiges: Ordnung schaffen, also, oder aufräumen darf nicht als Strafe eingesetzt werden.
Ja, ja.
Also ich glaube, das kann ich für alle Kinder oder in der Erziehung sagen, ja. Das darf auf gar keinen Fall diesen Touch im Kopf bekommen, dass das eine Strafe ist, weil dann möchte ich es gar nicht tun. Dann habe ich ja ein negatives Gefühl, wenn ich aufräumen muss.
Genau.
Während für Leute, wie du jetzt gesagt hast, du hattest immer schon einen Hang dahin, du mochtest das schon immer, ist das ein Ansporn, ist das was Schönes, aber es gibt viele Menschen, die das eben nicht haben und deswegen da dann auch noch diese Verbindung aus Negativität und dieser Tätigkeit zu schaffen.
Ja.
Ganz, gar nicht gut.
Genau, und auch gerade bei Kindern, also ich werde ja auch manchmal gefragt, wie bringe ich das meinen Kindern bei? Und da sage ich auch immer, das ist erstmal nicht mein Fokus. Wir fangen erstmal in Hauptträumen bei den Erwachsenen an. Weil Kinder sind ja eh daran sehr bestrebt, mitzumachen, den Eltern nachzueifern und so weiter. Also dieses Bild, dass Kinder so viel Druck brauchen, um Dinge zu tun, ist eh nicht meine Überzeugung, sondern ich glaube, Kinder werden, wenn man richtige Strukturen hat, richtige Motivation und auch schon eine Konsequenz in der Erziehung, werden sie zum Beispiel die Schuhe irgendwann schon ins Regal stellen oder ihre Jacke aufhängen. Und wenn sie es mal nicht tun dann und mich bitten, dass ich es mache, dann mache ich es auch. Aber so, dass sie insgesamt schon das lernen, aber da sind die Eltern gefragt. Also das,
Vorbild.
Genau.
Also ich meine, ich stelle meine Schuhe auch mal in den Schuhschrank und natürlich weiß mein Kind, wenn der das auf dem Boden liegen lässt, dass die Schuhe da nicht wohnen.
Genau. Genau, mit dem Wohnen.
Genau, die wohnen woanders. Dann macht er das auch bewusst.
Ja, genau.
Aber es ist jetzt erstmal nicht schlimm.
Genau.
Ich mache das übrigens genauso. Ich sage nicht meinem Kind, du musst jetzt aufräumen, sondern ich räume immer auf. Mhm. Und manchmal macht er mit, manchmal hat er nicht so Lust.
Ja.
Aber er weiß jetzt auch, ey Mama, das Buch gehört, der ist 4 und das Buch gehört aber nicht dahin.
Mhm, genau.
Also das prägt sich ein über die Zeit.
Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass alle Menschen es prinzipiell gerne ordentlich haben.
Ja, ich glaube auch.
Das ist, und wenn man dann sagt, mir ist es nicht wichtig, das ist egal, dann ist es oft einfach, weil sie so frustriert davon sind. Ja. Weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil ihnen vielleicht immer gesagt wurde, du kannst es eh nicht oder du bist so schlampig, ja, solche Sachen. Und wenn man das, oder faul. Und ich hasse solche Sprüche, weil das für mich ist ein Mensch nicht faul. Ein Mensch ist für mich motivationslos, ja, wenn er was nicht tut. Aber faul ist einfach so negativ und es entspricht einfach nicht dem Menschen an sich. Und deswegen versuche ich halt auch gerade bei Familien dafür zu sorgen, dass einfach die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen und dann auch sowas zu ihren Kindern nicht sagen. Also ich sage das nicht so direkt, aber ich versuche schon, dass wir darauf kommen, dass es eigentlich an der Struktur oft fehlt und nicht die Kinder das Problem sind. Mhm. Weil eigentlich, klar, es gibt einen Abend, wo sie das nicht machen, aber wenn man spielerisch gestaltet und es einfach normal im Familienalltag ist, dass man auch zusammenhält, dass man sich gegenseitig hilft. Also gerade bei ADHS ist dieses Gemeinschaftsgefühl und auch so ein starkes Gerechtigkeitsgefühl so verankert, dass wenn man zum Beispiel sagt, hey, du, dein Bruder macht das jetzt ganz alleine, meinst du, du fändest das cool, wenn du das nie mitmachst, wenn du nicht mitmachst und er, oder andersrum, wenn er nicht mitmacht und du dann so dastehst und so können sie dann schon oft verstehen, dass es nicht in Ordnung ist, weil diese Gerechtigkeit für sie einfach schon extrem wichtig ist. Und lieber so zu argumentieren, nicht so, oh, du bist so faul, dass du nicht mitmachst und jetzt müssen wir alles alleine machen, also über diese Schuldschiene. Mhm. Lieber motivieren. Und, und gerade in einem Haushalt, wo die Haupträume gut organisiert sind, ja, und wirklich es schon ein paar Minimalregeln gibt, auch bei Teenagern später, kein Essen im Kinderzimmer, also der Teller muss zurückgetragen werden. Ja. Oder Wäsche kommt im Wäschekorb und wenn die da nicht ist, dann wasche ich nicht und dann gehst du halt. Also sowas würde ich dann schon konsequenterweise umsetzen, ja.
Klar.
Aber die Haupträume sind halt der Verantwortung der Eltern und da gibt es einfach schon vieles, worüber man sich Gedanken machen kann, was man auch sehr gut verbessern kann. Mhm. Aber man muss halt in Routinen denken und nicht einfach nur, ich räume jetzt mal das Regal hübsch auf. Das bringt nichts. Das ist Mini-Fokus.
Also. Du coachst dann aber tatsächlich erstmal die Eltern. Und dann die Kinder? Oder ist das immer so eine Kombination, wenn du da bist? Oder kannst du das gar nicht so standardmäßig sagen?
Ich glaube, Kinder zu coachen im Bereich Ordnung kann vielleicht für manche Leute Sinn machen, aber ich hatte es jetzt noch nicht, hatte nur Teenager bisher. Mhm. Und ich halte es auch nicht für so wichtig, also oder nicht so zielführend. Ich würde immer einfach mit den Eltern die Haupträume machen und das dauert ja schon sehr, sehr lange.
Mhm. Also da wäre noch die Frage, wie lange geht dann auch so ein, du betreust quasi langfristig. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, hier, jetzt hast du ein 3-Stunden-Paket, sondern das sind einfach schon längerfristig über einen Zeitraum.
Das wünsche ich mir. Es ist manchmal so, es ist aber auch leider manchmal so und das ist so die Kehrseite meiner Zielgruppe, dass die Begeisterungsfähigkeit erst sehr hoch ist, aber dann das Durchhaltevermögen manchmal nicht. Also weil einfach mal sie dann doch vielleicht merken, es ist doch ein bisschen anstrengend oder es geht nicht so schnell vorwärts, wie ich mir das vorgestellt habe oder es passt schon einigermaßen, ich komme schon wieder klar. Mein Wunsch wäre es natürlich auch mal mit einer Familie vielleicht 50 Stunden zusammenzuarbeiten, bis wirklich von oben bis unten es gut organisiert ist, aber nicht jeder hat diese Priorität und nicht jeder will auch so viel dann auch investieren, auch selber, also nicht nur monetär, sondern einfach auch von der Energie her. Aber ich würde sagen, dass wenn sich die Haupträume geändert haben, es reicht, wenn man mit den Eltern bespricht, was sie mit den Kindern machen können. Also ich glaube nicht, dass ich mit den 5-Jährigen da sitzen muss und die Legos aussortieren muss. Also das ist einfach, die Eltern schaffen eine Struktur und die überlegen sich zum Beispiel, wie wollen wir das Lego aufbauen oder einsortieren und dann setzen sie es einfach um. Also ich würde auch Kindern überhaupt nicht so viel Mitspracherecht, also so kleinen Kindern geben, wie sie jetzt genau, wie viel Boxen sie jetzt genau wollen oder ob sie jetzt all ihr Spielzeug, das wollen sie gar nicht. Und ich glaube, dass es auch eine Überforderung ist. Und ich finde, die Eltern sollten zum Beispiel sagen, du hast hier 3 Boxen, was willst du denn da reinhaben? Willst du lieber das Lego hier haben oder lieber das Playmobil? So in der Art. Und das andere haben wir mal im Keller, aber nicht zu groß. Also ich würde auch nie zu viel Möglichkeit geben. Das versuche ich auch beim Coaching. Wenn ich dann merke, die Leute sind überfordert, dann mache ich auch lieber, sage ich, Möglichkeiten und dann nicht so diese freien Fragen. Möchtest du das lieber dahin spenden oder dahin? Aber nicht so, möchtest du spenden oder reparieren? Also ich versuche das dann so ein bisschen zu lenken und ich denke, das ist auch bei den Kindern wichtig. Aber mit den Eltern darüber zu reden, was sie umstellen können in den Routinen, Ordnungsroutinen, das ist schon wichtig. Aber jetzt mit kleinen Kindern zu arbeiten. Teenager kann dann schon sein, dass es dann funktioniert, hat es auch schon. Aber da war ich auch immer erst der Fan, mit den Eltern anzufangen und dann bei den Teenagern dann weiterzumachen. Mhm. Ja.
Wenn du dir wünschen könntest, was auch immer in 10 Jahren ist zu diesem Thema, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es einfach die Lebensrealität viel mehr angepasst ist auf alle verschiedenen Menschen, also ob das jetzt neurodiverse Menschen sind oder Menschen, die andere Behinderungen haben oder einfach, dass es normal ist, dass man anders ist. Dass es einfach okay ist, dass jeder so sein kann, wie er will, sexuell gesehen, Geschlechts, dass es einfach keine Rolle groß spielt, ist ein Kind zum Beispiel Mädchen oder Junge oder hat es ADHS oder nicht, sondern einfach, dass man möglichst frei in der Gesellschaft leben kann und einfach auch sein Leben so gestalten kann. Und gerade natürlich in Bezug auf ADHS würde ich mir wünschen, dass es einfach noch mehr Aufklärung gibt und dass aber auch sich Dinge umstellen, wie zum Beispiel in der Schule. Und das passiert ja jetzt auch schon zum Beispiel mit der KI. Also KI ist für mich was, wo ich glaube, es ein sehr großes Potenzial gibt, weil einfach Menschen mit ADHS mehr Flüchtigkeitsfehler machen, sich nicht so lange konzentrieren können, aber mit was Interaktivem halt viel mehr. Und meine Kinder sitzen jetzt schon oft stundenlang vor ChatGPT und reden über alles Mögliche. Ja, und sowas wie Rechtschreibfehler, die Menschen mit ADHS sehr, sehr häufig haben, also Rechtschreibschwäche, die fällt dann ja gar nicht mehr so auf. Oder dass man einfach vergisst, einen Zahlendreher hat und das nicht merkt, wenn man halt nicht so konzentriert ist wie andere. Das wird einfach durch sowas dann glatt gebügelt. Und dann ist einfach die Kreativität und diese Empathiefähigkeit so viel mehr im Fokus. Ja. Und dann kann man sein Potenzial mehr erleben. Und wenn man schon als Kind und Jugendlicher die Erfahrung gemacht hat, ich komme eigentlich gut klar im Leben und ich werde anerkannt, dann sind natürlich auch diese wirklich Erkrankungen, die man später hat, viel unwahrscheinlicher, weil man hat ja nicht dieses Mangelgefühl dann die ganze Zeit, oh, ich krieg nichts hin und ich bin ja so faul und dumm und so weiter, was ja dann alles so sich festsetzt, ja leider, sondern man kann dann wirklich sein Potenzial mehr leben, weil man nicht so viele negative Erfahrungen macht und also dass weiter halt Mental Health wichtig ist, dass man unterstützt wird und dass es auch viel mehr Angebote in dem Bereich gibt, weil nicht alles muss man medikamentös regeln, sondern man kann auch ganz viel eben mit Sport, mit eben Ordnung zu Hause, mit Awareness für das Thema und auch mit Aufklärung einfach schon schaffen. Deswegen das ganze Paket halt zu sehen und es gibt aber in dem Bereich einfach immer noch viel zu wenig, ja.
Also Aufruf jetzt an alle da draußen, die auch Ordnungsexpertin werden wollen. Es gibt ja auch in der Ordnungswelt jetzt einen neuen Filter, den haben wir jetzt neu aufgesetzt, wo man eben auch, wenn man neurodivers ist, neurodivers heißt übrigens das Filterkriterium, nicht ADHS, weil da fällt ja noch viel mehr drunter. Also, genau, und da haben wir einige Expertinnen, die sich damit auseinandersetzen und es werden immer mehr, einfach aus der persönlichen Historie heraus, aber weil wir auch merken, dass da einfach ein sehr großer Bedarf ist, weil es ja immer Menschen gibt, die chronisch desorganisiert genau sind. Und das haben wir auch als Kategorie eben eingeführt, weil die hatten immer schon ein Thema. Du bist eben, wie du schon gesagt hast, du bist unordentlich. Wieso bist du denn so komisch? Das kann doch jeder. Aufräumen kann schließlich jeder. Also unsere gesellschaftlichen Glaubenssätze, die damit immer schon konfrontiert waren. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, da vielleicht mal vorbeizugucken. Nein, es ist nicht normal. Genau.
Und wir haben jetzt auch eine Projektgruppe in der Ordnungswelt zu dem Thema, wie wir, was für Angebote es in der Gesellschaft oder, also nee, eigentlich eher von öffentlichen Stellen gibt, wie man sich das auch finanzieren lassen kann, wenn man eben nicht die Ressourcen dafür hat, die finanziellen, weil ich meine, unser Service ist jetzt nicht also ist einfach eher für Menschen, die halt auch ein bisschen Geld haben, weil jemand, der Sozialhilfeempfänger ist, der wird sich das einfach nicht leisten können. Aber trotzdem haben ja die Menschen diese Probleme. Und dass man da einfach mehr dazu kommt, dass man sieht, okay, da ist eine Herausforderung, aber wenn wir diese Herausforderung in den Griff kriegen, dann hat der Mensch halt ein wahnsinniges Potenzial. Und das halt als Gesellschaft oder als öffentliche Stelle eben auch zu sehen, zu sagen, da investieren wir jetzt etwas. Es ist aber noch nicht so einfach, also im Bereich Ordnung. Wenn man jetzt zum Beispiel eine körperliche Behinderung hat, ist es ja schon recht anerkannt und kann da auch sehr viel bekommen. Aber in dem Bereich noch nicht. Und da arbeiten wir jetzt dran. Und da freue ich mich auch sehr drauf, weil einmal meinen Werten entspricht, dass man eben auch Menschen da besser unterstützen kann, die sich das eben auch nicht leisten können. Und auch natürlich, dass für mein Business auch eine gute Weiterentwicklung wäre, weil einfach neue Personenkreise einfach erschlossen werden können und auch vielleicht Leute, die starten, dann sehen, es bringt mir was und dann es beantragen können zum Beispiel. Ja, und einfach dann halt wirklich mehr machen können und sich dann wirklich ihr Leben nochmal sehr, sehr viel verbessern kann. Also das ist so, weswegen ich auch so gerne jetzt auch in dieser Gruppe bin, weil wir halt da zusammenarbeiten und Synergieeffekte haben und einfach das gemeinsam angehen. Weil ich habe da auch schon einiges recherchiert, aber es war sehr frustrierend. Ja. Und so, wenn man sich abspricht, das ist ja immer das Gleiche, wenn man in einem Team arbeitet und dann Bodydoubling ist ja auch immer so ein Tipp für Menschen mit ADHS, dass man so eine Deadline auch hat, bis wann man was macht, hilft mir halt auch sehr. Und dieses Zusammen, das zu erarbeiten, das Thema, finde ich echt einfach sehr wichtig. Und das wäre auch was ich mir für die nächsten 10 Jahre wünsche, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, auch sowas in Anspruch zu nehmen, ja, für Menschen, die einfach chronisch unter der Desorganisation leiden und dass es auch anerkannt wird als wirkliches Problem und nicht einfach so, ja, dann räum halt mal auf, so, weil so ist es ja halt einfach nicht. Und dafür habe ich jetzt zu viel Kontakt mit den Menschen gehabt, wo wirklich gravierende Probleme sind und die dann wirklich so an sich zweifeln und einfach, ja, auch oft resignieren und einfach zum Beispiel niemanden mehr reinlassen. Und das finde ich halt super traurig, das hatte ich jetzt schon so oft. Und dann einfach, das ist für mich das größte Feedback, das hatte ich jetzt auch letztens erst wieder von einem alleinstehenden Mann, der gesagt hat, er hat mal wieder seine Freundin zu sich eingeladen, ja, weil sie sich so geschämt hat jetzt jahrelang und dann waren sie immer bei ihr. Und jetzt hat er gesagt, jetzt kann sie mal wieder kommen. Und es war einfach so schön für mich, weil ja, das eine ist natürlich, dass es auch mein Business ist und mein Lebensunterhalt, aber es ist einfach so schön, wirklich das Gefühl zu haben für mich, dass ich was verändern kann und dass ich Menschen ja da unterstützen kann und das auch so mitbekomme. Das ist halt, ja.
Wirkung also, zu haben.
Ja, genau. Wirkung und auch da Teil davon irgendwie zu sein. Genau, das ist, und dass es mir dann halt auch so rückgespiegelt wird und deswegen, ja, bin ich froh, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt und dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen und ich auch diesen Mut auch dann hatte, weil es war schon so, ich hatte schon sehr viel Angst zu scheitern und dass es dann so heißt, ja gut, damit kann man doch eh kein Geld verdienen. Und auch so
auch ganz oft.
Genau, dieses Ding und auch, ich stehe auch mit meinem Namen. Da ist ja nicht so, dass wenn man in einer Firma arbeitet und dann kündigt man, ja gut, dann waren halt die Kollegen das Problem oder das Unternehmen, Mindset oder so. Aber wenn ich da scheitere, ist es ja schon in meiner Hand einfach. Also ich hätte, es gibt vielleicht auch Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, aber ich habe auch viele Sachen, die ich dann vielleicht nicht richtig gemacht habe oder wo ich mich überschätzt habe oder so. Und deswegen hatte ich da schon viel Druck, dass es auch klappen muss. Und auch irgendwann, dass ich dann gemerkt habe, wie viel Spaß mir es gemacht hat, dachte ich schon so, Gott, wenn mir das jetzt genommen wird, das wäre halt schrecklich. Aber gerade sieht es gut aus. Und also jetzt bin ich ja im 2,5 Jahre dabei und in diesem Jahr läuft es jetzt schon wirklich sehr, sehr gut an wieder. Super. Und ich glaube schon, dass es wirklich so meine Passion ist und auch meine Berufung und hoffe, dass es auch so weitergeht. Ja, und gerade durch diese Kolleginnen, also wir sind ja eigentlich fast nur Kollegen in der Ordnungswelt, habe ich auch so das Gefühl, irgendwie so eingebettet zu sein und habe auch immer wieder Motivation, auch weiterzumachen oder auch an schwierigen Stellen, mir da Hilfe zu holen, weil und Unterstützung, ja, weil ich einfach nicht glaube, dass man es ganz allein schaffen kann und ich will ich auch gar nicht. Mhm. Und trotzdem verfolge ich halt meine Ziele vor allem. Also klar, das ist halt genau. Für mich sehr schön, dass mir das jemand halt aufdrückt.
Ja.
Aber ich habe eine Unterstützung, ich habe Kolleginnen, also ich empfinde das so. Und das ist eigentlich für mich so, wie ich mir mein Berufsleben auch so vorgestellt habe. Also ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden, dass ich das so entschieden habe.
Wenn man jetzt mit dir arbeiten will, was musst du denn wissen von deinen Kunden, wenn die oder Kundinnen, wenn die bei dir anfragen? Also was, wenn sie sagen, ja, Elena, das finde ich super, das ist genau das, was ich brauche in München und Umgebung. Ja. Wie kontaktiert man dich am besten und vielleicht, was sollte man idealerweise schon mitliefern?
Also meistens kontaktieren mich die Leute einfach über meine Website und dann geben sie mir schon ein paar Infos, so wie sie wohnen zum Beispiel, was ihre Hauptherausforderungen sind. Sonst beim Erstgespräch ist es mir schon wichtig, so ein bisschen Eindruck zu bekommen. Also entweder Videocall oder ein paar Fotos. Einfach ist keine Voraussetzung, aber es ist für mich einfacher einzuschätzen, wie viel getan werden muss und auch was ich mitbringen muss. Ja, weil ich habe auch mal einen Organizer dabei, aber wenn jetzt, sagen wir mal, die Wohnung extrem strukturlos ist, dann macht das erstmal gar keinen Sinn, weil dann geht es erstmal darum, ob die Sachen wieder an den Ort zu bringen. Und ich gebe halt auch dann gerne eine Einschätzung, was ich so denke, wie lange sowas dauern könnte. Also 100% kann ich es nie sagen, aber so eine Einschätzung. Und sonst brauchen die Leute eigentlich nicht viel. Also was mir wichtig ist, dass sie wirklich eine Motivation haben. Also das versuche ich schon immer rauszufinden. Warum willst du das und nicht nur, ich habe Stress mit meinem Mann sonst oder so, weil das reicht oft dann nicht, dass man wirklich durchhält. Würde ich trotzdem machen, aber ich würde schon versuchen, dann das noch ein bisschen mehr herauszufinden. Ja, und die Leute, die sich bei mir melden, die sind halt schon immer sehr begeistert erstmal. Was halt für mich noch wichtig wäre, dass halt das auch noch länger, so ein längeres Commitment ist. Aber das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Ich hatte jetzt auch ein paar, die haben sich dann getrennt in dem Prozess. Und dann ist klar, dass man dann nicht sagt, ja, jetzt machen wir weiter, weil das macht ja in dem Moment keinen Sinn und so. Ja. Also es kommen einfach oft Sachen dazwischen, das ist auch voll okay. Aber genau, so ein Commitment, dass sie es ernst meinen, ist mir halt persönlich schon sehr wichtig. Aber das haben sie immer. Also das kenne ich nicht. Es kommen halt eben
das Leben dazwischen.
Das
Leben kommt dazwischen.
Und genau, und manchmal halt auch so, dass es halt dann doch recht anstrengend erscheint. Aber dafür bin ich auch da, dass wir da gemeinsam auch irgendwie durchgehen. Und das ist ja auch meine Herausforderung und mein Spaß, aber auch den ich daran habe. Ja.
Vielleicht noch als letztes so einen ultimativen Appell an die, die sagen, ich bin diagnostiziert, ich weiß das. Und auch die sagen, ich fühle mich total angesprochen, Elena, über das, was du da sagst. Ein Appell zum Schluss, wo du sagst, das müsst ihr wissen, das sollt ihr einfach bedenken. Das ist wichtig für euch, dass ihr das mit euch rumtragt, immer, jeden Tag.
Ja, dass jeder Tag einmal ein neuer Tag ist und man die Sachen halt wieder angehen kann. Also dass einfach dieses Gefühl, das macht, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ja auch sehr stark verbreitet ist, so, ich bin halt jetzt einfach unordentlich und faul und das ist halt jetzt so und ich krieg's eh nicht in den Griff. Einfach am nächsten Tag nochmal zu überdenken. Und man kann es ja mal einen Tag denken oder auch zwei, aber dann halt wieder drüber nachzudenken und dann einfach immer wieder die Sachen anzugehen, auch wenn sie schwer sind, auch wenn sie frustrierend sind, sich dann die Hilfe auch zu holen, aber nicht zu denken, nur weil das gestern so war, muss es am nächsten Tag wieder so sein. Das stimmt einfach nicht. Die Welt ändert sich viel zu schnell dafür und auch wir. Also ich meine, also ich kann es nur in mir sehen, wenn ich überlege, wie ich vor 10 Jahren gedacht habe und wie ich jetzt denke. Das ist so ein krasser Unterschied und ich glaube einfach, ja, man sollte einfach dran glauben, dass sich die Sachen schon noch verändern kann. Einfach dieses Vertrauen zu haben, dass ich was verbessern kann und immer wieder jeden Tag neu sich irgendwie irgendeine Motivation in irgendeinem Bereich zu holen. Muss nicht jeden Tag Ordnung sein, aber kann alles Mögliche sein, aber nicht zu zweifeln.
Aber jetzt wissen alle, dass Ordnung auch ein Thema sein kann,
dass
man sich orientieren kann,
genau.
Wo man Halt finden kann und dass es kein verstaubtes Thema ist, sondern tatsächlich ein Up-and-Coming-Thema, das, glaube ich, wirklich vielen Leuten so eine Art Schlüssel geben kann zu dem, was sie eigentlich wollen oder wo sie eigentlich hinwollen.
Genau, und das.
Dann hoffen wir doch, dass wir ganz viele Leute jetzt auf die Seite zu Elena lotsen.
Oder irgendwen anders,
der da einfach passt.
Der da Lust hat, mit anderen zusammenzuarbeiten. Es gibt wirklich jetzt einige, die das anbieten und es gibt auch online ganz viel und einfach den ersten Schritt mal zu machen. Es geht ja auch gar nicht darum, jetzt das ganze Haus irgendwie top von oben bis unten zu organisieren, sondern vielleicht einfach mal einen Bereich, um klein anzufangen und dann einfach zu sehen, wo es einen hinbringt. Genau. Das ist einfach das. Aber natürlich dürfen sich die Leute auch gerne bei mir melden. Ich freue mich.
Ja, sehr gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Danke, dass du der erste Gast warst. Es war hervorragend. Und
ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, vielen Dank.